Der Oenningsche Fußball-Podcast von Liebhabern für Liebhaber. Mit Julian, Jasper und Stefan.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, eigentlich überragenden Folge des Oenningschen Fußball-Podcasts. Mein Name ist Julian. Mir zugeschaltet sind heute am späten Dienstagabend Stefan und Jasper. Grüßt euch, Jungs.
Hallihallo.
Moin in die Runde.
Ja, Tatsache, so spät haben wir wirklich noch nie aufgenommen. Es ist gleich schon 10:30 quasi und wir sitzen immer noch hier, beziehungsweise fangen gerade erst an. Die technischen Schwierigkeiten waren mal wieder am Start. Bei wem? Bei mir diesmal.
Dieses
Mal. Da muss man ganz ehrlich sein.
Ja. Ausnahmsweise.
Ja, aber komm, es hat auch was Gutes. So sind wir heute alle auf jeden Fall bis mindestens 12 Uhr wach. Dann können wir nochmal schnell von der Champions League gleich zum DSF rüberschalten. Noch ein bisschen Sportclips gucken. Was gibt's Geileres?
Ja, geil. Ich habe hier den Schlafsack schon aus unterm Bett hervorgeholt. Noch eine Packung Pringles und dann wird hier aber mal richtig einer weggeschaut dabei DSF, ne? Also da könnt ihr Gift drauf nehmen. Habe ich schon richtig Lust drauf.
Also ich fand ja die Quizze immer besser, wo man so anrufen konnte. Habe ich irgendwann auch mal, als ich 7 oder 8 war, diesen Quizzes, die nachts laufen bei Tele 9 oder was weiß ich, habe ich auch mal sicher 20 Euro hinvertelefoniert, bis dann irgendwann jemand ins Zimmer kam und meinte, Stefan, was machst du da eigentlich?
Ich habe meine Oma früher immer nachmittags dazu überreden können, dass wir beim Sportquiz anrufen, weil wir immer die richtigen Lösungen hatten und ja, uns irgendwie nicht klar war, also weder mir als 10-Jährigen noch meiner Oma, dass das ja alle wissen und man dann da anruft und einfach nur unfassbar viel Geld immer verpulvert. Naja, wir sind nie durchgekommen, deswegen sind die 5000 Euro immer an uns vorbeigegangen oder Mark damals noch, nee, ich glaube es waren schon Euro. Schade, kann man nichts machen, ja.
Ja, aber zeigt auf jeden Fall unser Commitment zum Podcast hier, dass wir anstatt jetzt hier Champions League schauen, hier fröhlich aufnehmen.
Ja, und ich habe es auch immer noch nicht geschafft, nach 12 Jahren mein Jamba-Top-Spar-Abo zu kündigen. Mit Schnuffel.
Der Crazy Frog, ja.
Der Crazy Frog, ja. Richtig stark. Ey, da haben ja so Leute, da gab es mal eine Umfrage, so Anfang der 2000er, da haben sie dann Menschen auf der Straße gefragt, Jugendliche, wie viel Geld sie denn bezahlen für ihre Handyrechnung. Und die haben dann da teilweise echt so 300, 400 Mark für ihre Handyrechnung geblecht pro Monat, ne? Kannst du dir ja kaum heute noch vorstellen. Also crazy. Crazy Frog einfach.
Crazy Frog. Die Ding, Dong. Also, ja, ihr merkt, wir sind schon ein bisschen durch ob der späten Aufnahmezeit hier.
Ja. So, ja, Jasper, ich würde jetzt gerne von dir auch behaupten, dass du blass bist, aber du bist ja richtig gebräunt. Sag mal, also wenn ich es jetzt nicht besser wüsste, würde ich ja sagen, dass du im Urlaub warst.
Ja, ich war auf Ailtons Ranch ungefähr. Nein, wäre ich gern gewesen. Ganz so weit südlich war es nicht. Ich war in Italien und habe hier auch so einen schönen Napoli-Schal um. Ja, weil ich wie lange ist das denn mittlerweile her? Ich glaube, 1,5 Wochen war ich beim Serie A-Spitzenspiel AC Mailand gegen Neapel im Stadio Diego Maradona. Und genau, und habe mir gedacht, wenn man schon mal in Italien ist, dann muss man da auch ein Fußballspiel mitnehmen. So ist das ja hier gang und gäbe, hast du ja auch gemacht, Julian. Und dementsprechend musste ich da natürlich nachziehen irgendwo, ne?
War das Spiel, was Milan 4-1 gewonnen hat oder so?
4-0 war es, genau. Also mir jetzt ehrlicherweise aus neutraler Sicht war es dementsprechend jetzt nicht egal, man hätte es natürlich lieber gehabt, wenn die Heimmannschaft da irgendwie gewonnen hätte und die Stimmung dann natürlich bombastisch gewesen wäre, aber ich glaube, dieses Jahr ist da, hätte ich mal behauptet, bei jedem Heimspiel irgendwie Ausnahmestimmung, weil ja die Meisterschaft, die lassen die sich ja wahrscheinlich trotzdem nicht nehmen, die Napolitaner.
Ähnlich souverän nur die SV Elversberg in Liga 3.
Ähnlich, ja.
Aber Jasper, sag mal, dass du dir jetzt diese Marek Hamšík-Frisur hast stehen lassen, ist ja schon gewöhnungsbedürftig, das muss man jetzt an der Stelle schon sagen.
Ja, ich habe mir auch alle Tattoos von ihm da stechen lassen. So, das war die Bedingung, um an die Karten auch zu kommen. Aber wusstet ihr, das fand ich da, muss ich sagen, nicht so optimal geregelt. Und ich habe auch zuerst gedacht, das wäre in ganz Italien der Fall, ist aber wohl so ein Ding in Süditalien, dass die Platzkarten nur, sagen wir mal, Empfehlungen sind. Wusstet ihr das?
Ah,
also das ist wirklich, dass die Leute sich da hinsetzen, wo sie wollen. Und mir so als, als Deutschen, der schon so ein bisschen das nett findet, ja, wenn es denn geordnet ist. Nee, also mal im Ernst, wir haben die über einen Instagram-Account geholt und das hat auch alles super geklappt. Und der meinte dann zu uns, das Spiel war um 9:15 und er meinte zu uns, ja, er holt die Karten mal um 18 Uhr ab und seid um 18:30 im Stadion. So, und dann saßen wir da wirklich, ja, 2,5 Stunden vorher und dachten uns, und jetzt? Einfach damit keiner uns die Plätze wegnimmt. Also wirklich, wirklich sehr kurios, finde ich. Wusste ich nicht davor, ehrlicherweise.
Okay, aber das war jetzt nicht so eine Stehplatz-Area, in der du warst, sondern das war nee, schon Haupt- oder Gegengrade.
Ganz normale Sitzplätze, Unterrang. Das ist wohl, das Stadion in Neapel ist ja quasi, dass du einen unteren Bereich hast und ja auch an eine Decke so ein bisschen guckst, an eine unverputzte Decke. Also bei Fußballmanager wäre das Stadion auch mindestens baufällig, wenn man in den Editor gehen würde. Nee, und im Unterrang ist das wohl normal und im Oberrang, die Tickets sind dann ein bisschen teurer, die waren leider alle schon vergriffen. Da ja, muss man wohl nicht 2,5 Stunden vor Anpfiff sich hinsetzen. Aber wieder was gelernt über die ausländische Fankultur.
Kurze Frage an euch beide. Wie sieht es denn aus bei Fußballmanager? Wenn du da, wie du gerade schon sagtest, ein Stadion hast, was baufällig ist und wo du eigentlich was machen müsstest, aber es nicht machst, ist da jemals schon mal irgendwas passiert? Also so, dass das Stadion mal eingestürzt ist? Weil das wäre ja so ein richtiges, ja, wäre eigentlich so ein Anstoß-3-Moment, oder?
Also mir ist es nicht untergekommen. Hm. Ich erinnere mich nur noch, dass ich mit Manchester United einmal das Stadion auf 270.000 Leute ausgebaut habe. Irgendwie alles rausgeholt, was ging. Und das war auch jedes Mal ausverkauft.
Bei welchem Verein? Bei Elversberg oder Trier?
Nee, das war Man United.
Ach so.
Ja.
Das hast du anfänglich auch gesagt, ne? Das
hab ja,
ich,
ja.
Habe ich gekonnt überhört.
Aber das ist auch, wenn man in der Bundesliga bis ins Jahr, weiß ich nicht, sagen wir mal so 2050 spielt, was ja alle Hörer hier auch regelmäßig machen, dass Bayern und Dortmund auch gern immer so 200.000 bis 300.000 Plätze dann haben. Da ist aber kein Platz mehr für die Autobahn da in München.
Ja, ja, das sind ja Pyongyanger Verhältnisse hier.
Wie ist das Stadion 23. Mai?
Ja, ich glaube.
Irgendwie so in die Richtung hieß es.
Mhm. Aber wo es immer Beschwerden drüber gab, über die zu geringe Anzahl an Toiletten. Bei Fußballmanager, falls ihr da noch dran, euch dran erinnert.
Ja, und wenn man es ignoriert hat, dann hatte man das Stadion, was immer gestunken hat. Das
echt, dieses Ereignis hatte ich nie.
Nee, das habe ich mir jetzt auch nur so ausgemalt, aber wenn es so einen eklatanten Toilettenmangel gibt, dann fangen ja die Leute einfach an, Ecken zu Toiletten zu machen. Und naja, vielleicht genug der Fäkalien.
Komische Beobachtung irgendwie.
Naja, aber also ja, wenn ihr schon mal auf dem Festival wart, wo es nicht so viele Dixies gab, irgendwann fangen die Leute einfach an, in die Gegend zu scheißen. Das ist richtig räudig, aber das passiert.
In der Tat. Ja, apropos Scheiße. Scheiße läuft es auch gerade beim FC Bayern. Im Pokal raus, in der Champions League raus. Also wir haben Dienstag, die Folge kommt am Freitag raus. Morgen spielen die Bayern gegen Manchester City Rückspiel. Hinspiel 3:0 verloren. Es hätten auch noch 1-2 Tore mehr sein können. Wie ist da so eure Einschätzung? Wie geht's weiter beim FC Bayern? Wird Thomas Tuchel die Saison überleben? Wird Bayern überhaupt noch mal Meister? Geht's überhaupt noch weiter? Ist Jan Sommer an allem schuld, was in den letzten Jahren in Deutschland passiert ist?
Also Olli Kahn hatte mich heute um 16 Uhr mitteleuropäischer Zeit angerufen und mich drum gebeten, heute nicht die Entlassung von Thomas Tuchel vorherzusagen für diese Podcast-Folge, weil er meint, dass er die Abfindung jetzt, Nagelsmann, Ablöse, Abfindung, das ist schon alles wirklich ein bisschen ins Geld gegangen und das können sie jetzt nicht tragen, dass Tuchel da am Freitag auch wieder entlassen ist, wenn die Folge hier rauskommt.
Jetzt bin ich gar nicht sicher, ob wir in dem Podcast hier schon mal erwähnt haben, dass du ja eigentlich Jasper Fabrizio Romano heißt mit vollem Namen. Haben wir noch nicht gesagt, ne?
Nee, so verdiene ich auch das meiste Geld, wenn wir nicht gerade durch die Spotify-Streaming Einnahmen hier das Geld in der Schubkarre nach Hause bringen, indem ich Twitter-Journalisten über...
Hey, Moment, du kriegst Geld?
wir verhandeln nochmal nach, Stefan, nach der Folge.
Ja, schön, jetzt bin ich seit einem Jahr regelmäßig dabei und jetzt erfahre ich das.
Ja, aber muss Sommer vorne sitzen im Mannschaftsbus, weil der kleiner ist? Wisst ihr da mehr?
Ja, der muss auf jeden Fall, wenn er Hand in Hand mit einem seiner Spielkameraden der Straße entlang läuft, muss er auf jeden Fall an der Innenseite des Bürgersteiges laufen, so viel ist klar.
Ja, das muss ich auch gerade dran denken, ja.
Ja, und im Phantasialand kommt er nicht in die Achterbahn, glaube ich. Kann das sein?
Nee, da ist er leider zu klein für die Messlatte. kommt da nicht ran
okay,
vorbei.
Okay, der ist ja schon 1,83, ne? Was ist denn das für eine Achterbahn?
Für Bundesliga-Keeper, 1,90 musste sein. Ah. Ja. Nee, aber der kleinste Bundesliga-Torwart habe ich neulich gesehen, aber naja, dass es jetzt an der Größe liegt, weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, da gibt es andere Probleme bei Bayern.
Ja, genau. Die heißen auch zum Teil trotzdem Jan Sommer, wenn der in jedem Champions-League-Spiel irgendwie so einen Ball unbedrängt in des Gegners Stürmer Füße spielt, was gegen PSG der Fall war, was gegen Man City der Fall war. Also die gleiche Unsicherheit wie in allen anderen Mannschaftsteilen auch, aber...
Ja, der ist am Ball fürs oberste Regal in der Champions League leider zu schlecht, muss man sagen, ne? Also ist mir auch aufgefallen, dieses eine Ding, wo Haaland, da fehlt ja eine Sekunde, wo Haaland ihn so ein bisschen anrempelt und den Ball so ein bisschen noch berührt, den kann er dann noch ins Ausspielen. Also wenn es da blöd läuft, dann ist er ja schon drin, ne? Und haben wir den nächsten Karius.
Kumpel von mir hatte mal das Ziel, seinen Sohn Baktus zu nennen. Das fand ich immer sehr lustig. Hat aber nichts mit Fußball zu tun. Vielleicht können wir das überspringen.
wir wollten auch uns eigentlich auch mal mehr hier so ein bisschen privaten Themen annehmen, oder? War das nicht der eigentliche Plan?
Was für Themen schweben dir denn da vor?
Ja, als du das eben vorgeschlagen hast, klangen private Themen sehr, sehr anzüglich.
Ja, nee, ich dachte jetzt mehr so, weiß ich nicht, einfach mal ein bisschen was preisgeben aus unserem Privatleben. So, weiß nicht, Stefan, was ist dein Lieblingsschokoriegel, sowas in die Richtung.
Lieblingsschokoriegel.
Wobei ist schwierig bei dir, du isst ja gar keine Schokolade, oder?
Ich habe lange keine Schokolade gegessen, ja, aber mittlerweile bin ich da nicht mehr so anti. Ich sag mal mit so einem leckeren Käffchen mit Hafermilch, dabei ein Schokoriegel dazu. Da ist so ein Duplo schon sehr lecker, finde ich. Kinderschokolade, okay. Wie ich früher immer Fan. Ja, tiefe Einblicke in meine Seele auf jeden Fall.
Ja, aber ob wir nach Auswärts wird nicht gespült weitere Informationen aus unserem Privatleben hier offenbaren wollen, das würde ich auch nochmal in den Raum stellen.
Jetzt muss ich auch an einen Jugendtrainer von mir denken, der, abgesehen davon, dass er häufig auch rassistische Witze gegenüber den russlanddeutschen Mitspielern gemacht hat, immer so seine eigenen Getränke gemixt hat. Der hatte dann so Chili-Apfelsaft und sowas, um sich nochmal richtig zu pushen vorm Spiel. Also natürliches Doping. Würde mich mal interessieren, ob sowas auch andere Menschen in ihren Jugendfußballmannschaften hatten, dass sie da irgendwelche Getränke bekommen haben. Man weiß nicht genau, was drin war. Irgendwann war man dann auf einmal 2 Jahre auf Anabolika.
Es soll ja Jugendspieler beim FC Bayern München geben, die sagen, dass Hermann Gerland ihnen immer Whisky-Cola eingeflößt hat.
Ja, hat Lukas Scholl die Karriere gekostet.
Und was meint ihr, wer hat da mehr Whisky getrunken? Lukas Scholl oder Gianluca Gaudino?
Also ich würde mal sagen, gut, Stefan Effenberg war nie in der Bayern-Jugend, aber dem hätte ich es zugetraut. Oder Mario Basler. Das wären, glaube ich, eher Charaktere gewesen.
Wie hieß denn nochmal der Neffe von Hasan Salihamidzic, der Copado mit Vornamen? Also der Sohn von Francisco Copado.
Gute Frage. Aber ich finde es auch krass, dass ihr einfach so meine tolle Überleitung zu Wer hat mehr ignoriert habt. Also kannst du gleich gerne nochmal anderen anschließen, Jasper.
Ach so. Ja, dann mach doch nochmal deine Überleitung, dann können wir darauf eingehen.
Ja, genau.
Ja, genau. Also, Whisky von Hermann Gerland. Wer hat denn da wohl mehr Whisky getrunken? Gianluca Gaudino oder Lukas Scholl?
Puh, danke für diese super Überleitung. Ich habe aber eine Frage.
Ja, die war wirklich super.
Ja, die Überleitung war super. Nee, mal im Ernst, ich habe aber eine Frage, die in eine ähnliche Richtung geht. Für die erste Frage unseres Superspiels Wert mehr. Julian und Stefan bekommen jeweils 5 Fragen gestellt, müssen sich zwischen 2 Antwortmöglichkeiten entscheiden. Es kann um Bundesliga-Tore, Länderspiele, gescheiterte Ehen oder sonstiges gehen. Und wer von euch möchte denn direkt mal eine alkoholgetränkte Frage hier beantworten?
Also ich faste gerade, die würde ich mal Julian überlassen.
Na gut. So, ja, Bayern und Saufen war schon so das, der richtige Themenkomplex, könnte man sagen. Und zwar geht es um 2 ehemalige Bayern-Spieler, die jeweils, betrunken im Straßenverkehr angehalten wurden. Zum einen war es Arturo Vidal, der das schlauerweise bei der Copa America im eigenen Land gemacht hat. Sehr clever. Wurde danach nicht suspendiert und hat die Copa America auch noch gewonnen. 2015 war das. Und der andere war, auch nicht weniger clever, Stefan Effenberg bei der Wiesn 2000. Da wurde auch, volltrunken oder zumindest betrunken am Steuer angehalten. Wer von beiden hatte denn bei den besagten Polizeikontrollen mehr Promille?
Also ich glaube, Arturo ist stärker am Glas und deswegen Arturo. Außerdem hat er dieselbe Frisur wie du, um nicht zu sagen die gleiche. Deshalb Arturo Vidal.
Ja, sehr richtig geraten. Arturo Vidal lag bei 1,2 Promille und Stefan Effenberg bei 1,07. Aber hat, wie gesagt, Vidal nicht daran gehindert, die Copa America zu gewinnen. Okay, das hast du schon mal gut gelöst, Julian. Führst damit 1-0. Kommen wir zur ersten Frage für Stefan. Ja, geografisch bleiben wir zumindest zur Hälfte in Südamerika. Es geht um Ceroberto und Jurica Vranjes. Und da würde ich von dir, Stefan, gerne mal wissen, welcher von beiden denn mehr Länderspiele absolviert hat. Ceroberto lief für die Seleção auf und Jurica Vranjes für Kroatien.
Ja, oh, das ist gar nicht mal so eine einfache Frage. Zu Ceroberto habe ich aber im Kopf, dass der auf jeden Fall auch noch lange Nationalmannschaft gespielt hat. 2006 war der und 2010 war der, glaube ich, noch dabei und auch Stammspieler. Jurica Vranjes wiederum hatte vielleicht da auch starke Konkurrenz bei Kroatien. Das war ja so, der war ja so ein Teil der goldenen Generation. Lass den mal so 40 Länderspiele haben und Ceroberto hat 62. Also Ceroberto hat mehr.
Okay, richtig. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich dich ein bisschen verwirren kann, weil vielleicht bei Brasilien die Konkurrenz da ja relativ stark war. Aber du liegst goldrichtig, es ist sogar eine noch größere Differenz. Ceroberto kommt auf, finde ich wirklich beachtenswert, 84 Spiele. Jurica Vranjes lediglich auf 26. Aber damit, ihr seid gut in Form, gibt es hier den zweiten Punkt und es steht 1-1. Kommen wir zur nächsten Frage. Jetzt geht es komplett nach Südamerika, Julian. Da würde mich mal interessieren, welche der beiden Nationen hat denn mehr Copa America-Siege? Ist es Brasilien oder Argentinien?
Die Antwort ist Uruguay.
Es geht nicht um den, Rekord-Titelsieger, sondern eben eine Auswahl von den beiden.
Ja, ich denke mal, weil die Brasilianer auch schon zu Zeiten, als die WM eingeführt worden ist, ja auch schon relativ häufig Weltmeister geworden sind. Also das heißt, dass sie schon immer eigentlich eine starke Fußballmannschaft hatten, würde ich einfach mal spontan auf die Brasilianer gehen.
Das ist leider falsch. Brasilien kommt derzeit auf 9 Gewinne von der Copa America und Argentinien auf 15. So, dazu muss man aber sagen, in diesem Jahrtausend, also der Sieg jetzt von Argentinien 2021, war der erste Copa America-Sieg nach 28 Jahren, während Brasilien in diesem Jahrtausend schon 3-mal den Cup holen konnte. Ich glaube damit, Stefan, du weißt es vielleicht besser, ich glaube Argentinien und Uruguay sind entweder gleich auf oder Uruguay hat noch einen Sieg mehr. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Uruguay, kleiner Side-Fact, mit 44 Teilnahmen die meisten. Erste Copa America gab es übrigens 1916. Okay, damit bleibt es bei 1-1. Ja, Copa America hatten wir jetzt schon. Stefan, jetzt kommen wir mal zum Asia-Cup. Du bist ja auch irgendwie hier so ein bisschen bekannt dafür, dass du auch die ein oder andere exotische Frage hier mal gestellt hast und dich auch ganz gut auskennst.
Ja, es tut mir leid nochmal.
die legendäre Folge, der legendäre Fauxpas. Nein, Spaß beiseite. Wer hat denn häufiger den Asia-Cup gewonnen? Hier hast du die Wahl zwischen Japan und Südkorea.
Oh, das ist nicht so einfach, weil die beiden Nationalmannschaften tatsächlich erst in den 90ern, also so im Vorlauf für die WM 2002, richtig gut geworden sind. Also ich glaube, Japan hatte erste WM-Teilnahme 1998 und Südkorea 2002. Daher kann ich also nicht so viel Infos ziehen. Dann würde ich sagen, ich glaube, das bewegt sich beides in recht geringen Zahlen. Ich glaube so, den Asia ist ganz Asien, ne? AFC.
Ja, also ich hab da mal reingeguckt, da gab es so eine Auflistung zu allen, die mal mindestens im Halbfinale waren und es war auch mal Kambodscha dabei. Ich meine Saudi-Arabien sogar auch noch. Also das ist wirklich, von bis, könnte man sagen.
Ja, also ich bin mir jetzt trotzdem immer noch unsicher, auf welches Turnier du dich genau beziehst, aber ich würde trotzdem mal als Antwort Japan geben.
Japan hat 4-mal den Asia Cup gewonnen und Südkorea 2-mal. Dementsprechend richtig und 2-1 für dich. Den gibt es seit 1956. Da hat Südkorea nämlich auch direkt 2-mal gewonnen. 1956 und 1960 und seitdem kam da nicht mehr viel. Okay, nächste Frage. Wir gehen mal in die Premier League und da würde mich mal interessieren, Julian, wer hat denn mehr Premier League-Spiele absolviert? Ist das Bernd Leno oder Dimitar Berbatov?
Okay, Leno. Oh, war Leno auch mal bei Fulham oder war der nur bei Arsenal?
Ist der nicht aktuell bei Fulham?
Ach, der ist aktuell bei Fulham, ja.
Oder ist der noch woanders? Ich weiß nur, dass der aktuell in der Premier League sehr gut hält und deswegen ja jetzt zuletzt auch bei der Nationalmannschaft wieder dabei war als dritter Keeper.
Okay, das ist an mir vorbeigegangen. Ja, ich glaube, aktuell spielt er bei Fulham. Berbatov bei United und bei Tottenham. Wie lange hat er da gespielt? Also ich sag einfach mal, ich gehe mal auf Berbatov.
Völlig richtig. Berbatov und Leno trennen 100 Spiele. Leno derzeit bei 129. Oh, wow. Kann natürlich noch ein bisschen aufholen, so ist es nicht. Und Berbatov bei 229, weil er ja zuerst aus Leverkusen zu Tottenham gegangen ist, dann ging es zu Manchester United, später noch zu Fulham und ich glaube danach noch Monaco, meine ich, da war er schon ein bisschen älter.
Ja.
Also völlig richtige Antwort.
Nicht schlecht, da wäre ich glaube ich drauf reingefallen.
Ah, okay. Damit steht es jetzt 2-2. Die nächste Frage, erinnert ihr euch noch daran, als wir über Markus Happe gesprochen haben?
Ja.
Ich glaube, wir hatten das Thema damals Xing. Und jetzt würde mich, Stefan, interessieren, wer hat denn mehr Follower bei LinkedIn? Ist das Stefan Schnorr oder Markus Happe?
Geile Frage. Also, dafür schon mal Props.
Ja, danke.
Ich bin gerade am Überlegen, was macht denn Stefan Schnorr? Der ist, glaube ich, Kommentator im englischen Fußball. Und ist da vielleicht irgendwie connected. Markus Happe? Nee. Stefan Schnorr hat die ganzen englischen Follower, die seinem Kommentar zuhören bei BBC Match of the Day oder was weiß ich. Oder ich glaube, der ist Co-Kommentator auf Englisch für die Bundesliga. Für Sky Sports oder so, BBC Sports, not sure. Aber meine Antwort ist auf jeden Fall Stefan Schnorr.
Ja, völlig richtig. 690 zu 38. Also Markus Happe ist da nicht ganz so vertreten. Aber Markus Happe ist auch, glaube ich, so im Objektschutz, glaube ich, irgendwie aktiv. Dementsprechend in Duisburg, glaube ich. So viel konnte ich da dem LinkedIn-Profil noch entnehmen. Ich war, kleine Randnotiz dazu, ganz witzig, mal bei Stefan Schnorr in dessen Soccerhalle, weil der aus Norddeutschland kommt und der hat quasi eine Soccerhalle und da drin ist eine Sportsbar. Und da habe ich dann mal Fußball geguckt und da hängen halt die ganzen Trikots von Stefan Schnorr aus. Wo war der denn? Wolfsburg, HSV? War der bei Derby County? Ich glaube bei Derby County.
Irgendwo in England auf jeden Fall.
Da hingen die ganzen Trikots an der Wand. Das war auf jeden Fall auch ein Besuch wert. Okay, nächste Kategorie, die hatten wir glaube ich auch noch nicht. Da bin ich heute bei Twitter drüber gestolpert, Julian. Es geht um die Kosten für die Vereinsmitgliedschaft für ein Jahr. So, da gibt es auf den vorderen beiden Plätzen in der Bundesliga bewegen sich Union Berlin und Werder Bremen. Aber welche Mannschaft hat denn die teurere und damit die teuerste Vereinsmitgliedschaft der Bundesliga pro Jahr?
Puh, ich weiß es nicht. Oder ich habe es nicht gelesen, um es mal so zu formulieren. Und würde einfach mal auf Union Berlin spekulieren.
Das ist leider falsch, aber gut, woher soll man das auch wissen? Also ich habe jetzt die Statistik irgendwie gestern mal gesehen und davor mir auch nie drüber Gedanken gemacht. Union Berlin liegt bei 120 Euro und Werder bei 168 Euro.
Boah.
Also, aber jetzt nochmal kurz eine Rückfrage dazu.
Ja.
War das nicht bei Rasenballsport so, dass die so extrem horrende Preise haben, damit ja niemand in den Verein eintritt?
Nee, selbst RB war in dieser Statistik da drunter.
Okay.
Ja, sollte ich da jetzt falsch liegen, geht es nur um diese beiden Vereine, aber ich bin mir sehr sicher, dass Bremen da der Spitzenreiter war.
Ah ja, interessant.
Ja, vor allem, ich habe jetzt die anderen da nicht mehr genau vor Augen, aber da gab es halt wirklich Bundesliga-Vereine, die deutlich, deutlich günstiger irgendwie unterwegs sind.
Ja, vor allem, was bekommt man denn für dieses Geld? Also kriegst du da zumindest noch irgendwie so und so viel Karten oder so im Jahr?
Naja, du wirst priorisiert, wenn du Tickets erwerben möchtest. Aber ja, augenscheinlich outen wir uns auch gerade als alle als Leute, die nirgendwo Mitglied sind. Also ich bin bei keinem Bundesliga-Verein irgendwie Mitglied. Wie sieht das bei euch aus, jetzt ohne da irgendeinen Verein zu nennen? Auch nicht. Ja.
Also ich weiß, bei euch kam da früher immer mal ein Magazin des Vereins ins Haus, Julian.
Ja, mein Bruder ist, glaube ich, seit Kindesbeinen Mitglied eines Vereins. Um das mal so zu formulieren, ohne um hier irgendwelche Details preiszugeben. Man muss ja auch die Privatsphäre von anderen Leuten schützen. Nee, aber ja klar, also du hast halt irgendwie ein Vorrecht auf Tickets, aber wo, also ich meine, das bringt dir halt bei einigen Vereinen tatsächlich was, aber bei einigen auch nicht. Ich weiß, dass es bei manchen Vereinen so war, wie bei Borussia Dortmund zum Beispiel, da hattest du eine Dauerkarte für die Südtribüne und dann hast du automatisch dazu noch ein Dortmund-Trikot pro Saison geschenkt bekommen, was ja quasi schon den Wert der Dauerkarte hatte. Also das ist ja äußerst fair, aber da 168 Euro oder was du meintest, bei Werder Bremen zu bezahlen für eine Saison Mitgliedschaft, ohne dass du irgendwelche wirklichen Vorteile genießt, außer den Vorkaufsrecht im Zweifel, finde ich das, also das finde ich schon frech, frech teuer, finde ich das.
Ja.
Das ist Markus Happig.
Ja, das ist wirklich, das findet sogar Markus Happig. Nee, aber es können ja, vielleicht sliden ja jetzt ein paar Werder-Fans mal beim Önningschen in die DMs. Ihr könnt ja sonst gerne mal Bezug nehmen, ob es dafür vielleicht wirklich irgendwelche besonderen Leistungen gibt oder ob das irgendwie dann doch einfach relativ grundlos so teuer ist. Ich habe es jetzt gerade nochmal aufgeklappt. RB ist Dritter mit 100 Euro und am günstigsten sind die beiden Werksclubs VfL Wolfsburg 30 Euro, Bayer Leverkusen 35 Euro.
Boah.
Also wirklich fünfmal so teuer, fast sechsmal so teuer wie das Schlusslicht. Und sehr viel, also Bayern ist, glaube ich, fünftgünstigster bis Augsburg, die sind, glaube ich, der sechsteuerste. Das liegt so alles bei 60 bis 80 Euro. Das ist so der Durchschnitt, könnte man sagen.
Ja. Aber im Regelfall ist das ja dann schon eher ein Normenteuerkauf, wenn man sich so eine Vereinsmitgliedschaft leisten will.
Ja, mir fällt gerade leider kein Witz ein, vielleicht noch im Laufe der Folge.
Ja, komm Jasper, jetzt hat der Stefan sich die Mühe gegeben und ich auch, also dem musst du bitte dann noch nachliefern jetzt im Laufe der Sendung.
Ja, vielleicht fällt mir noch einer ein. Okay, nächste Frage. Wir hatten ja heute schon über die Trainerposition beim FC Bayern München gesprochen und die wurde ja bis wir hier spekuliert haben, eigentlich noch von Julian Nagelsmann bekleidet. Und wie wir aber natürlich alle wissen, war Julian Nagelsmann auch bei 1860 mal aktiv als Jugendspieler. Und da würde mich mal interessieren, Stefan, wo war Julian Nagelsmann denn länger im Verein tätig? War das bei 1860 München oder beim FC Bayern?
Ach, nach 1860 war der in der Jugend ja auch noch bei Augsburg oder bei Augsburg 2 dann. Ich habe keine Ahnung, aber der war ja gar nicht so lange bei Bayern tätig. Ich würde mal sagen 1860.
Völlig richtig. Von 2002 bis 2006 war er Jugendspieler von 1860 München. Und bei Bayern waren es dann ja dementsprechend jetzt weniger als zwei Saisons. Also irgendwie irgendwie ein Jahr und wahrscheinlich so 9 Monate oder so. Ja, okay, sehr gut. Nächste Frage. Jetzt auch noch mal eine neue Kategorie. Comebacks in der Nationalmannschaft. Ich erkläre es dir mal, Julian.
Bitte.
Und zwar, ja, jetzt wird es ganz interessant. Und zwar sind die beiden Auswahlmöglichkeiten Stefan Effenberg und Hans-Jörg Butt. Diese beiden eint, dass sie Nationalmannschaft gespielt haben und dann ganz lange kein Länderspiel mehr gemacht haben, ehe sie zu ihrem Comeback gekommen sind. Bei welchem von den beiden lagen denn mehr Jahre dazwischen?
Okay, also Effenberg hat 94 bei der WM in den USA hatte er seinen Mittelfinger ausgepackt und ist daraufhin dann suspendiert worden und hat dann ja auch, glaube ich, tatsächlich relativ lang kein Länderspiel gemacht. Ich hätte sogar fast gesagt, dass er da gar keins mehr nachgemacht hat, aber wenn...
Also es ist so viel, soll gesagt sein, das ist jetzt keine Fangfrage. Er hat danach auf jeden Fall ein Länderspiel gemacht.
Okay, gut, weil dann hat er, glaube ich, muss es irgendwann vor 2000 noch gewesen sein. Und bei Butt könnte ich mir vorstellen, dass der war ja 2002 dritter Torwart Und danach, 2006, war er ja nicht dabei. Und ich glaube, da hat er auch keine Rolle mehr in der Nationalmannschaft gespielt. 2010, als er dann so sein großes Comeback im Tor der Bayern hatte, könnte er auch noch mal bei der Nationalmannschaft dann gespielt haben. Da war er auch, glaube ich, 2010 mit in Südafrika dabei. Entsprechend, wenn ich das jetzt mal so runterbreche, würde ich sagen, dass diese Pause bei Hansjörg Butt länger war als bei Stefan Effenberg.
Ja, sehr gut hergeleitet, auch fast komplett richtig. Butt war 2002 Teil der Nationalmannschaft und hat sich da die Silbermedaille in Japan und Südkorea abgeholt. Hat da auch 2002 in einem Testspiel 45 Minuten gespielt und kam dann 2010 beim Spiel um Platz 3 wieder zum Einsatz, weil da der zweite Keeper hinter Neuer, Tim Wiese, warum auch immer, irgendwie nicht spielen wollte. Also war augenscheinlich schon vor 13 Jahren ein komischer Typ. Dementsprechend haben wir da 8 Jahre zwischen.
Ja.
Und bei Stefan Effenberg waren es 4. Ja. WM 98, Deutschland scheidet aus, spielt schlecht und Vogts hat dann nochmal versucht, irgendwie so einen Neuanfang zu starten und hat da Effenberg wieder nominiert, weil der eben gefordert wurde. Hat dann noch ein Spiel gemacht und danach aber gesagt, nee, komm, lassen wir das. Und Vogts ist dann auch zurückgetreten und Effenberg hat nie wieder ein Länderspiel gemacht.
Mal ohne Witz, aber wir hatten noch nie eine Folge, in der wir nicht Tim Wiese erwähnt haben, oder? Also gibt's einfach nicht. Ich glaube, der ist immer Thema gewesen. Also im Zweifel.
Ja, der ist einfach sehr raumeinnehmend mit seinen breiten Schultern.
Ja,
wobei,
hier findet er noch statt, im Weserstadion nicht
mehr. Genau, das wollte ich gerade auch sagen, ja. Da hat er Stadionverbot.
Ja, ach, wenn du es halt auch nicht lernst und da irgendwie irgendein Statement abgibst und dann hängst du da wieder mit den gleichen Leuten rum, also da hält sich das Mitleid auch sehr stark in Grenzen, würde ich mal behaupten.
Ach man, Tim,
aber gut, kommen wir noch zur letzten Frage. Ihr seid wirklich sehr gut in Form. Ich glaube, es wurde bisher nur eine Frage, zwei Fragen falsch beantwortet. Damit kann jetzt, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, ich glaube, damit kannst du jetzt ausgleichen, Stefan.
Nee, ich müsste vorne liegen, ich habe bisher alles gewusst.
Ja, ich wollte auch gerade sagen, dass ich eher hier der Schlechtere war.
Okay. Die Copa America-Frage hattest du falsch und auch mit der Vereinsmitgliedschaft. Okay, gut, dann kannst du jetzt hier deinen 5. Punkt holen, Stefan, zum 5:3 Endstand.
Sehr gerne.
Wir kommen zu zwei Wandervögeln. Ich glaube, den einen hatten wir auch neulich hier schon. Der eine Wandervogel ist Nicolas Anelka, der andere ist Mario Balotelli. Du kannst es vermutlich schon erahnen, welcher der beiden hat denn bei mehr Vereinen gekickt?
Ach, Balotelli ist ja noch dran, ne?
Ist der gerade? Der ist bei noch Monza aktiv, beim bei FC Sion? Sion ist er mittlerweile.
Ah ja, also bei Balotelli sind es, glaube ich, insgesamt weniger, würde ich sagen. Also der war jetzt, vor Sion war er bei Monza, davor war er, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo er davor war. Ich würde mich aber trotzdem mal auf Mario Balotelli als Spieler mit weniger Vereinen festlegen, weil Anelka dann ja auch noch irgendwie bei Mumbai gespielt hat und was weiß ich. Und deswegen würde ich sagen, Nikola Anelka hat bei mehr Vereinen gespielt.
Völlig richtig. 12-10 Vereine zugunsten von Nikola Anelka. Jetzt müsste eigentlich, weil du jetzt die perfekte Runde gemacht hast, ich weiß nicht, ich hatte vielleicht auch einer von uns davor schon, jetzt müsste so ein 180 Brunftschrei hier eigentlich so durch den Podcast kommen. ja, also ich glaube, wir hatten das auch neulich schon, Anelka wirklich PSG, Arsenal, Real, Liverpool City, Fenerbahce, Bolton Wanderers, Chelsea, irgendeinen chinesischen Verein, den ich nicht mehr lesen kann, Juventus Turin, West Brom und Mumbai. Balotelli, Inter, City, AC Mailand, Liverpool, Nizza, Olympique Marseille, Brescia, Monza, Adana, Demirspor, FC Sion.
Schon eine ganze Menge auch. Ich würde dann aber, wenn ich mir den Raum nehmen darf, meinen 5-Punkte-Sieg dazu nutzen, euch noch eine kleine Frage zu stellen.
Gerne.
Und zwar war in der Saison 1999-2000 gab es 3 Spieler, die allesamt 9 Tore für den HSV erzielt haben. Und damit Rekordschützen des Vereins in der Saison waren, 99-2000. Wer war das denn?
Also auf jeden Fall, ich glaube dabei Anthony Yeboah und Hansjörg Butt.
Ja.
Und Roy Präger.
Ja, boah, wow. Ja.
Die Statistik hatte ich auch schon mal irgendwo ausgekramt, daher war die noch relativ präsent. Und mit Butt kann man sich das natürlich besonders gut merken.
Ja, ich habe die jetzt neulich zum ersten Mal gesehen. Da dachte ich so, oh wow, da war wirklich ein Torhüter, bester Angreifer quasi. Aber wenn du die schon ein paar Mal gelesen hast, dann ist da natürlich kein Blumentopf zu gewinnen.
Mhm. Ja, nicht schlecht. Die drei hätte ich auch gesagt.
Eventuell gibt es später im Quiz auch noch eine ähnlich geartete Frage. Aber mal gucken.
Wir sind gespannt. Wir sind gespannt. Ja, aber ich glaube, Hans-Jörg Butt war auch von dir, Stefan, ob geplant oder nicht, ja vielleicht schon eine gar nicht so verkehrte Überleitung.
Ja, war diesmal tatsächlich ungeplant. Ich dachte auch gerade so, da habe ich auch eine gute Überleitung hinbekommen. Mensch.
Ja, sehr schön. Genau, weil jetzt haben wir hier schon knapp 40 Minuten mit ein paar aktuellen Geschichten und wer hat mehr auf der Uhr? Jetzt lass uns doch mal zur Legendenelf kommen. Es geht dieses Mal aber nicht um den Hamburger Sportverein. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht. Wäre auch noch mal für kommende Folgen ein Thema. Es geht um Bayer 04 Leverkusen.
So. Man muss sagen, wir haben bis jetzt eigentlich schon fast alle Spieler, die je bei Bayer Leverkusen gespielt haben, in diesem Podcast schon erwähnt. Ich erinnere an Berbatov, Butt, Markus Happe, Juri Zafranjes hatten wir auch schon.
Ich hoffe, keiner von euch hat Markus Happe in seiner Bayer Leverkusen-Legendenelf, ohne das despektierlich zu meinen. Ne? Also auch ein guter Typ bestimmt, aber ja.
Also aus meiner Elf wurde noch kein Spieler genannt.
Oh, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wer möchte denn mal beginnen? Es hat sich ja jeder von uns so ein bisschen unterschiedliche Einschränkungen ausgesucht, damit eben nicht jedes Mal Lucio und Ulf Kürsten und sonst wer genannt werden. Also, Vorhang auf.
Ja, ich kann sonst gern auch loslegen. Ich habe nämlich eine Top-Elf von Leverkusen gemacht, aber nur mit Spielern aus dem Einzugsbereich des CONMEBOL, also der südamerikanischen Fußballverband. Und dann dachte ich mir, okay, das ist eigentlich noch zu breit. Ich gehe jetzt noch einen tiefer rein und ich habe jetzt eine Mannschaft, die nur aus Leverkusens Brasilianern besteht. Mhm. Mit einer Ausnahme, im Tor, da gibt es nämlich keinen. Da habe ich dann David Yeldell genommen. Der ist ja zwar nicht aus dem CONMEBOL, aber mit seiner amerikanischen Staatsbürgerschaft zumindest noch aus CONCACAF. aus einem angrenzenden Verband.
Wir lernen hier heute richtig was über Kontinentalverbände. Copa America und wie die alle heißen. Da gibt es auch eine Abfrage. Da gibt es eine Abfrage in zwei Wochen dann.
Oh ja. Können wir auch mit in den Titel nachher nehmen. Kontinentalverband klingt ja irre spannend.
Das wird ein Banger, die Folge. Das wird ein Banger.
Kontinentalverbände und wo sie zu finden sind. Ja.
Oh Mann. Ja, ich mache mal weiter mit der Brasilien-Elf.
Besser ist.
Leverkusens Brasilianer. Und zwar habe ich dann, also ich spiele 4-4-2 mit Raute, ganz klar. Und dann von links nach rechts sind meine Verteidiger Atierson, Lucio, Roque Junior und Juan. Auch keine großen Überraschungen dabei eigentlich, aber wenn man dann schon die Brasilianer aufschreibt, dann muss man auch die geilsten nehmen, finde ich. Dementsprechend habe ich dann Brasilianer im defensiven Mittelfeld, Zé Roberto. Brasilianer im linken Mittelfeld, Robson Ponte. Brasilianer im zentralen Mittelfeld, Emerson. Und Brasilianer im rechten Mittelfeld, Bernd Schneider.
Ah, sehr gut, sehr gut.
Alternativ, wenn ihr mir jetzt daraus einen Strick drehen wolltet, hätte ich auch noch Renato Augusto. Der ja auch einige Länderspiele gemacht hat, überraschend viele.
Ja, aber Robson Ponte, das haben wir ja auch schon 79 Mal erwähnt, ist auch halb Italiener, ne?
Ja.
Oh,
ja,
das stimmt, ja.
Auch zu häufig Thema für so ein unwichtiges Side-Fact.
Häufiger ist eigentlich nur Thema, dass 1993 das DFB-Pokalfinale zwischen Bayer Leverkusen und den Hertha BSC Amateuren stattgefunden hat und da Carsten Ramelow für die Hertha Amateure mitgespielt hat.
Ach so, bei 1993 dachte ich eigentlich, dass du die Einschulung von Thomas Rincon erwähnst, aber ich habe das Jahr aber auch schon wieder vergessen. Ich glaube, es war 94. Oh Mann.
Jetzt muss ich daran denken, dass im spanischen Pokal, glaube ich, mal Real Madrid gegen seine eigene zweite Mannschaft gespielt hat und verloren hat. Aber also vielleicht haben die auch nicht verloren, das bin ich mir nicht mehr sicher. Die haben auf jeden Fall mal gegeneinander gespielt im Copa del Rey.
Oh Mann, hast du noch Stürmer?
Wie hieß eigentlich der Copa del Rey während des Faschismus in Spanien?
Copa del Franco.
Copa del Franco, okay. Das nehme ich jetzt mal so hin. Und meine Stürmer sind Paulo Sergio und Franza.
Ah.
Schnieke.
Auch. Ja, Franza auch, glaube ich, ein gutes Jahr gehabt und danach kam nicht mehr so viel, oder?
Ich weiß nicht mehr, ob das eine Jahr so gut war.
Ja, also der war 2004, 2005 war der auf jeden Fall höhere Weltklasse, würde ich sagen. Da hat er auch so gegen Bayern mehrfach gezaubert und in Kombination mit Berbatov und Ponte da einiges abgeliefert. Danach ist er nach Japan gegangen, meine ich, oder?
Und dann nee,
Ponte ist nach Japan. Einer ist auf jeden Fall nach Japan.
Beide.
Worin beide? Berbatov, Franza. Das war doch mal, also schon nicht schlecht so nachträglich betrachtet.
Also Franza ist dann auch nach Japan tatsächlich zu Kashiwa Reysol und der war nie bei Hannover 96, das habe ich mir ausgedacht.
Ja, das war doch der mit 8 cm zu wenig da angekommen ist. Der sich da vom Wechsel nochmal die Fußnägel geschnitten hat oder ich weiß auch nicht. ja. Auch schon ein paar Mal hier Thema geworden. Oh, wir wiederholen uns.
Robson Ponte und Franza sind auch im gleichen Jahr von Leverkusen nach Japan gewechselt, aber nicht zum gleichen Verein. Damit hätte ich jetzt alles gesagt dazu.
Ja, okay, von Brasilien auf einen anderen Kontinent. Was hast du dir denn überlegt, Julian, für deine Legendenelf?
Ja, ich hatte mir grundsätzlich eigentlich erstmal überlegt, dass ich eine Leverkusen B-Elf mache. Die hätte dann so Spieler gehabt wie Butt, Lars Bender, Sven Bender, Hanno Balic, Michael Ballack, Daniel Birovka, Tranquillo Banetta, Stefan Beinlich, Bastürk und so weiter. Habe mich dann aber dagegen entschieden und habe mir eine Osteuropa-Elf ausgedacht. Osteuropa heißt quasi alles, was östlicher liegt als Leipzig.
Als Cottbus.
Ja,
die Tschechen würden gern ein ernstes Wort mit dir sprechen, Julian. Das Zentraleuropa.
Ja, es sind auch Tschechen dabei. Glaube ich zumindest. Also, im Tor habe ich mich für den Polen Adam Matysek entschieden, dem Vorgänger von Hans-Jörg Butt bei Bayer Leverkusen im Tor. Und habe mich in diesem Sinne dann gegen Gabor Kiraj und Tomasz Bobel entschieden. Kiraj ja nochmal am Ende seiner Karriere in Leverkusen gewesen, aber ohne Einsatz. In der Verteidigung habe ich, da ist es ziemlich kroatenlastig, würde ich jetzt behaupten, habe ich Boris Zivkovic auf der Rechtsverteidigerposition, dann in Robert Kovac und Emir Spahic, den alten Boxer. Und Linksverteidiger Marco Babic. Dann im defensiven Mittelfeld Jurica Franjes, den wir vorhin schon erwähnt haben. Und Radoslav Kaluschny aus Polen. Dann im linken Mittelfeld Jacek Dzinovec. Und im offensiven Mittelfeld hinter den Spitzen Sergej Barbares. Ja, rechtes Mittelfeld habe ich nicht. Das ist leider ausgefallen. aber ist vielleicht auch einfach ein taktischer Kniff von mir. Und dann habe ich noch einen Zweiersturm und der besteht aus Dimitar Berbatov, auch vorhin schon erwähnt, und dem heute noch nicht erwähnten Ukrainer Andrei Voronin.
Was dann, glaube ich, auch nach genauer Definition der erste Osteuropäer in deiner Aufstellung ist.
Ja, ich habe ja gesagt, alles, was östlicher in irgendeiner Art und Weise ist als Leipzig.
Ja, ja. Da schrillen bei mir ja die Alarmglocken. muss man jetzt an Pastewka denken, ne?
Ja, absolut. Alles, was östlicher ist als Göttingen, da schrillen die Alarmglocken. Es hätte noch einige weitere tolle Spieler gegeben, wie zum Beispiel Zoran Mamic oder Domagoj Vida oder Fratislav Gresko oder auch Tomasz Debel, Jan Schimak, Marek Lesniak, Arkadiusz Milik und Miroslav Spitzak, der auch ein Spiel gemacht hat. Einen Satz muss ich übrigens noch kurz sagen zu Voronin. Ich finde es bei dem so faszinierend, dass der bei allen Vereinen im Rheinland gespielt hat, die es überhaupt irgendwie gibt. Also der war bei Fortuna Düsseldorf, beim 1. FC Köln, bei Borussia Mönchengladbach und bei Bayer Leverkusen und dann sogar noch bei Mainz 05. Also man könnte auch sagen, überall wo Karneval gefeiert wird, ist auch der Herr Voronin zugegen.
Und auch in Berlin gibt es ja Karneval der Kulturen.
Ja, der hat da schon so ein Händchen
Karnevalist.
Für. Und ja. Bei Liverpool war noch mal kurz, ne?
Aber da war nicht so viel Karneval, oder?
Nee, aber das wollte ich nur auch noch mal kurz der Vollständigkeit halber sagen.
Wobei, ja, feiern die in England Karneval eher nicht, ne? Und wenn, dann würden sich alle als Peaky Blinders verkleiden.
Ich habe das sowieso noch nicht so ganz verstanden. Das ist ja schon irgendwie auch differenziert nach Denomination, oder? Also ich habe das Gefühl, nur in katholischen Gegenden wird Karneval groß gefeiert und in evangelisch geprägten Gegenden konzentriert man sich halt auf Arbeiten.
So könnte man es, glaube ich, zusammenfassen.
Aber lass uns jetzt nicht in religiöse Diskussionen abrutschen. Was ist denn deine Top 11, Jasper?
Ja, ich habe mich weniger mit Geografie als mit Jahreszahlen beschäftigt. Und na, ich glaube, ich lasse euch noch mal kurz im Dunkeln tappen. Gebe euch gleich noch mal ganz kurz Zeit und sag's dann danach. Also, im Tor habe ich Hans-Jörg Butt aufgestellt. Einer muss es ja machen. Ich habe mich durch die Jahreszahlen wirklich ziemlich stark einschränken müssen. Deswegen verzeiht es mir, dass Carsten Ramelow bei mir den Rechtsverteidiger macht. Die Innenverteidigung, Emir Spalc, ungefähr einer der unfairsten Bundesligaspieler, die ich, glaube ich, je erlebt habe. Hat er nicht bei Leverkusen auch einen Ordner verprügelt oder so?
Ja.
Genau, ja. Schön bei Leverkusen rausgeworfen worden und dann nochmal beim HSV einen Vertrag bekommen. Daneben Jens Nowotny, der Spieler, der Tony Adams bei Arsenal beerben soll. Und Linksverteidiger Markus Münch, der aus Nussloch kommt. Und der hat auch den Abstieg von Bayer Leverkusen mal verhindert mit einem Tor. Gibt es auch so einen Ausschnitt, wo Rainer Kallmund sagt, dass er Markus Münch den gesamten Verein zu verdanken hat. Auch eine sehr schöne Sequenz, wie ich finde. Mein Dreier-Mittelfeld, was davor ist, ist Seroberto, Beinlich und der erwähnte Vranjes. Also drei wirkliche Laufmaschinen. Da ist mir dann auch nochmal aufgefallen, dass Seroberto mal bei Real Madrid gespielt hat. Wusstet ihr das?
Noch bevor er nach Deutschland gewechselt ist, ja.
9 Millionen Euro haben die 1997 dafür Seroberto bezahlt. Auch mal wieder was dazugelernt. Und mein Dreiersturm, ein noch aktiver Spieler mit Karim Bellarabi. Auf der anderen Außenbahn André Schürrle und ein Mittelstürmer par excellence Markus Feldhoff, der unter anderem zweimal Torschützenkönig der Regionalliga Nord geworden ist und UI-Cup-Sieger 1992-93 mit Bayer Uerdingen. Also mehr Weltkarriere geht da in meinen Augen auch nicht.
Aber jetzt frage ich mich, was hast du da mit den Jahrgängen gemacht? Bis auf deine Außenspieler würde ich jetzt sagen, alle deine Spieler sind vor 1980 geboren, aber Schürrle ist ja auf jeden Fall danach geboren.
Ja, mit den Jahrgängen, was du eben gerade gesagt hast, das stimmt schon mal. Ich nenne mal hinten die Jahrgänge. Butt 74, Ramelow 74, Spahic 80, Nowotny 74, Münch 72.
Okay, nur gerade Jahrgänge.
Das zum einen. Ja, ich lese mal weiter vor.
Zum einen?
Ja. Seroberto 74, Beinlich 72, Vranjes 80, Bellarabi 90, Schürrle 90, Markus Feldhoff 72.
Ja, die Abstände zwischen den Jahren, die du verwendet hast, wurden immer größer. 72, 74, 80, 90. Kann das sein?
Da habe ich mir jetzt keine Gedanken drüber gemacht. Kann auch sein. Ich glaube, es ist auch zu verkopft. Es sind alles Jahrgänge, in denen die deutsche Fußballnationalmannschaft eine EM oder WM gewonnen hat.
Ah. Ja, okay. Doch, da hätte man drauf kommen können.
So, 72 hatte ich, 74, 80 und 90. Das sind die vier Jahrgänge. Dementsprechend, ich hatte ja eigentlich zuerst geplant, nur gerade Jahrgänge zu nehmen, aber es war mir irgendwie dann so ein bisschen zu billig, weil man dann eben auf, ja, schon die klassischen Spieler irgendwie gekommen wäre, die man mit Leverkusen verbindet. Und so hast du dann noch mal einen Feldhoff, Münch, Bellarabi oder Schürrle.
Ja. Nee, schön. Haben wir doch ein recht breites Feld an Leverkusen-Spielern abgedeckt.
Ja, und ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu Markus Münch, denn ich habe ihn mal gegoogelt und habe mal seinen Wikipedia-Artikel hier parallel zu unserem Gespräch angeschaut. Und das ist, es liest sich sehr gut, sage ich mal. Ich kann ja mal kurz anfangen zu lesen. Seit dem Jahre 2001 ist Markus Münch Besitzer, Züchter und seit 2010 auch lizenzierter Trainer von englischen Vollblütern. Münch verbrachte die ersten Jahre seines Werdegangs als Trainer von Rennpferden in Mannheim und Frankfurt. Mit seiner auf dem Gestüt Schlenderhahn gezogenen Stute Intarsia erzielte er am 8. August 2010 in Hannover mit einem Listensieg auch direkt seinen ersten Black-Type-Sieg und damit seinen ersten großen Erfolg im Rennsport. Und das geht hier so weiter und so weiter. Also der Mann bringt einen auf Trab.
Ja, also auf der englischen Wikipedia-Seite ist der Beitrag zu Racehorse-Coach oder Racehorse-Trainer auch länger als der zu Fußballer. muss man jetzt vielleicht sagen, Markus Münch, das ist der Pferdetrainer, der auch mal Fußball gespielt hat.
Na, da tut man ihm aber ein bisschen Unrecht. Also wenn ich mir die Station angucke, Bayern, Bayer Leverkusen, Genua, Beşiktaş, Gladbach, Panathinaikos, also da sind ja schon so ein paar ganz ansehnliche Stationen dabei. Bisschen was gesehen das hat er dann auch, ja doch, ja. Muss man sagen.
Ja, naja, aber illustrer Zeitgenosse auf jeden Fall.
Ja, und also zwei wirklich Legendenmannschaften, die ja unterschiedlicher fast nicht sein könnten. Das hat auf jeden Fall echt viel abgedeckt und auch Spaß gemacht hier beim Zuhören, fand ich jetzt persönlich. Mit Blick auf die Uhr wollen wir uns noch mal kurz dem Q&A widmen. Mal ganz, ganz fix. Da war ja auch noch was.
Ja, tolle Überleitung, mach mal.
Danke, danke. Ja, die Überleitungen sind heute hier wirklich alleroberstes Regal. Wir stellen ja immer in jeder Folge quasi eine Frage an die Community. Das seht ihr bei Spotify, wenn ihr bei der Folge nach unten scrollt. In der letzten Folge hatten wir euch gefragt, welcher Spielerabgang hat euch denn besonders wehgetan? Und ihr habt uns wirklich den ein oder anderen Transfer hier genannt, zum Beispiel hat Christoph als Bielefeld-Fan Stefan Ortega genannt zu Manchester City, war natürlich verständlich, aber tat auch weh. Häufig wurde auch Manuel Neuer genannt, daraus würde ich mal schließen, dass wir den ein oder anderen Schalke-Fan hier auch haben, der den Podcast anhört. Generell auch ein paar Schalke-Spieler hier dabei gewesen, unter anderem Fabian Ernst, der Schalke in Richtung Beşiktaş verlassen hat, oder ein German Jones, der von Eintracht Frankfurt zu Schalke gegangen ist. Also generell spielt Schalke relativ häufig eine Rolle. Auch der Wechsel von Kurani von Stuttgart zu Schalke. Ihr erinnert euch noch an dieses legendäre Interview, würde ich mal behaupten, wo er auf diese Scheißfrage nicht antwortet. Hövedes verlässt Juventus Turin. Martin Max von 1860 zu Rostock. Auch ein schöner Transfer, den ihr hier genannt habt. Und, das fand ich auch toll, Hans Meyer heißt die Person, die kommentiert hat. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht der Trainer war. Er hat geschrieben, Petri Pasan zu RB Salzburg. Werder ließ den Vertrag auslaufen, er heuerte beim seelenlosen Dosenclub an und als Werder-Fan musste man auf Rabonas und eiskalte finnische Abwehrarbeit verzichten. Also, das hat was mit dem Hans gemacht, würde ich mal behaupten. Ja, sonst noch Jens Jeremies von 1860 zu Bayern, Yildiray Baştürk zu Stuttgart, Ailton und Kristajic werden nach dem Werder-Double eiskalt von Schalke weggekauft. Also Mario Eggimann von Karlsruhe zu Hannover. Ja, könnt ihr euch auch gerne hier bei der vorherigen Folge nochmal durchklicken durch die Kommentare. Die sind ja immer hier anzuschauen. Auch schön, Claudia Effenberg von Thomas Strunz zu Stefan Effenberg. Auch auf jeden Fall ein brutaler Wechsel. Das hat wehgetan. Und Paulo Rink von Brasilien zu Deutschland finde ich auch sehr gut. Also
ja. Den Besten hast du ausgelassen, Jasper.
Magst du den sonst vorlesen oder mir den Spieler nennen?
Michael Hankhofer hat geschrieben, Claudia Effenberg von Thomas Strunz zu Stefan Effenberg.
Das hat doch Jasper gerade vorgelesen.
Hast du das nicht gehört?
Nee, das habe ich nicht gehört. Na, okay, egal, dann schneiden wir raus. Muss rausgeschnitten werden.
Ja, definitiv. Ja, nee, vielen Dank mal wieder für eure gesamten Kommentare. Es war dieses Mal wirklich von bis dabei kaum Doppelnennung. Ich glaube, nur Neuer und Götze wurden häufiger als einmal genannt. Dementsprechend seht es uns nach, wenn wir hier nicht jeden einzelnen Kommentar von euch berücksichtigen können, nennen können. Aber vielen Dank fürs Mitmachen. Und der nächste oder die nächste Frage, die ihr jetzt seht, wenn ihr bei dieser Folge nach unten scrollt, geht wieder in die Richtung Transfers. Wir würden von euch da gerne mal wissen, auch wieder natürlich gerne bevorzugt bei dem Verein, dem ihr die Daumen drückt, welcher Spieler kam zu eurem Verein und von dem habt ihr euch so richtig viel erhofft, am Ende ist er dann aber doch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das könnt ihr hier gerne uns nochmal schreiben und dann werden wir nächste Woche uns mal wieder mit Bezugnahme aus der Community hier auseinandersetzen.
An alle Bremen-Fans würde ich noch hinterher schicken, dass es ein bisschen kreativer sein darf als Marcelo Moreno oder Carlos Alberto.
Und auch über einen Eddie Glieder haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Ich wollte es nur angemerkt haben.
Ja, und Lenten Donovan wollen wir hier auch überhaupt nicht lesen.
Ja, aber ich fand, da waren echt schöne, echt traurige Wechsel dabei. Fabian Ernst habe ich ja nicht kommen sehen zu Beşiktaş. Finde ich aber auch sehr schön. Und ja, habe vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Wir wollen mal weitermachen mit dem Quiz.
Ja, und da komme ich dann wieder ins Spiel. Ich habe das Quiz heute vorbereitet und das Quiz habe ich ganz passend zu den turbulenten Zeiten beim FC Bayern gestaltet, nämlich ein reines FC Bayern München Quiz.
Puh, uff, da haben jetzt einige Leute abgeschaltet.
Ja, tschüss dann. Ja, bei der Menge an Dingen, die da gerade so momentan drunter und drüber gehen, weiß man ja eh nicht, ob der Verein überhaupt noch lange existieren wird oder ob Uli den ganzen Laden platt macht in den nächsten Wochen. Deswegen muss ich jetzt einfach hier die Chance nochmal nutzen und ein reines Bayern-Quiz mit euch durchführen. Und ich würde mal sagen, wir beginnen. Wer möchte denn starten?
Ja, komm, ich fange mal an.
Jasper, zur Saison 2002-2003 veränderte der FC Bayern München sein Wappen. Neben einem anderen Rotton gab es auf dem Wappen allerdings noch eine Neuerung zu bestaunen. Welcher war das? In Klammern, die andere oder die Änderung hat nichts mit der Farbe des Wappens zu tun.
Ja, 0203, okay. Also ich weiß nur, dass die Sterne, die wurden erst zur Saison 04-05 eingeführt, auch generell in der Bundesliga, galt dann ja auch für Hamburg, Gladbach und Dortmund. Ich meine, dass auf dem Wappen das EV, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, würde, glaube ich, Sinn ergeben, wenn das EV im Wappen entfernt wurde. Das wäre jetzt, glaube ich, mal meine Antwortmöglichkeit. Oder meine Antwort, so rum, sorry.
Ist deine Antwort?
Ja.
Ist eingeloggt. Die Antwortmöglichkeiten wären gewesen: A, das Wappen wurde um einen blauen Ring außen erweitert. B, die goldenen Elemente wurden weiß gefärbt. C, die Punkte zwischen den Buchstaben F und C wurden herausgenommen. Oder D, das EV wurde aus dem Wappen herausgestrichen. Und du hast die richtige Antwort gegeben. Puh. Es ist das EV, was verloren gegangen ist, weil der Verein ja zu einer AG wurde. Sehr richtig beantwortet, Jasper. Du bekommst dafür einen saftigen Punkt. Ich habe es mir sogar aufgeschrieben. Und damit kommen wir zur ersten Frage für unseren zweiten Kandidaten, Stefan.
Jawohl.
Der heutige Sportvorstand, Hasan Salihamidzic, spielte nicht nur bei Bayern München, sondern auch noch bei zwei weiteren Vereinen in Deutschland und noch bei einem in Südeuropa. Nenne mir doch mal bitte die drei Clubs.
Sehr gerne. Erstmal möchte ich loben, dass du Südeuropa jetzt tatsächlich geografisch richtig beschrieben hast. Da war Brazzo nämlich bei Juventus in Turin. Okay. Und ansonsten war er noch in Norddeutschland, wenn ich das jetzt richtig beschreibe. Und das müsste dann noch Wolfsburg und der HSV gewesen sein.
Ja, was soll ich sagen? 1A gelöst. Hättest du mich nach einem Tipp gefragt, hätte ich dir jetzt mehrere Vereine vorgelesen, aus denen du hättest auswählen können. Dann hätte ich vorgelesen Hertha BSC, Wolfsburg, Malaga, Eintracht Frankfurt, Panathinaikos, HSV, Juventus, Atletico Madrid, Stuttgarter Kickers oder Hellas Verona. Beziehungsweise nicht oder, sondern und Hellas Verona. Aber du liegst mit Wolfsburg, dem HSV und Juve natürlich goldrichtig. Damit bekommst auch du einen vollen Punkt.
Malaga würde aber irgendwie auch passen, finde ich.
Ja, ich finde auch die anderen, fand ich jetzt nicht so abwegig. Also Atletico Madrid.
Panathinaikos ist natürlich nicht in Südeuropa, sondern in Südosteuropa.
Oh, Junge.
Das hätte ich ausschließen können.
Nerv nicht.
Herzlich willkommen beim Haarspalterei-Podcast hier vom Önningschen.
Junge, nimm dir deinen Dirke-Weltatlas und setz dich wieder auf die Schulbank zurück, ey.
So. Ja, da habe ich gepiekt.
Gut, bleiben wir jetzt einfach mal bei dem Thema Geografie und kommen zu Jasper. Neben der französischen Nationalmannschaft hat Bijente Lizarazu noch für eine weitere, von der UEFA und FIFA nicht anerkannte Auswahl ein Länderspiel bestritten.
Ich weiß es.
Für wen?
Ja, ich glaube, ich weiß es auch. Ich musste kurz überlegen. Also ich habe jetzt daran gedacht, warte mal, der hat ein Länderspiel dafür bestritten. Weil mir kam jetzt mir kamen jetzt die Basken in den Sinn. Und ich bin gerade am Überlegen, ob. Aber ich meine, ja, ich meine, für das ja, Baskenland, für die Basken hat Lisa Razou, ja, ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht gespielt, aber muss ja dementsprechend so sein. Das würde ich, glaube ich, einloggen.
Ja, ist richtig, kann ich schon mal sagen. Deswegen konnte der ja auch als Franzose bei Athletic Bilbao spielen, weil er eben aus dem französischen Teil des Baskenlandes kommt.
Aha, wieder was gelernt hier.
Unter anderem unter Jupp Heynckes, wenn mich nicht alles täuscht, im Übrigen.
Ja, exakt. Baskenland ist die richtige Antwort. Zur Auswahl hätten sonst noch das Königreich Monaco, Katalonien oder die A2-Nationalmannschaft Deutschlands gestanden. Aber wie
aber,
gesagt...
aber kurze Frage dazu nochmal, sorry. Unter was für einem Kontext gab es da dann mal irgendwie ein Länderspiel? Oder habe ich das nur falsch verstanden und die Auswahl hat nie wirklich ein Spiel bestritten?
Na doch, die machen schon, also die Katalonien-Auswahl spielt ja auch manchmal Spiele. Es gibt ja sogar Fußballturniere der nicht anerkannten Nationalmannschaften, wo dann irgendwie die Mapuche antreten, eine indigene Volksgruppe aus dem Süden Chiles und Argentiniens, die haben da glaube ich im letzten Mal gewonnen, wenn mich nicht alles täuscht, gegen Nagorno-Karabach und Südossetien und wie sie alle heißen, die nicht anerkannten Länder dieser Welt.
Okay, da, gut, jetzt denkt er sich wieder irgendwelche Länder aus. Erstes Länderspiel hat das Baskenland übrigens mit 6:1 im Jahr 1915 gegen eben besagtes Katalonien gewonnen. Und den höchsten Sieg haben die Basken eingefahren bei einem 11:1 gegen Dänemark 1937. Mhm. Also die Jungs haben schon Historie.
Ja. Und Saarland hat mal eine WM-Quali mitgespielt, fällt mir dazu ein. Auch ein random Fact.
Für 54
ja, oder? Genau, ich glaube für 54 war das.
Ja. Gut, ich merke schon, ihr seid gut in Form.
Mhm, und das zu so später Stunde.
Mhm. Kurz vor Sportclips.
Es ist schon wieder kurz vor Sportclips gerade. Stefan.
Mhm.
Der FC Bayern hatte in jüngerer Vergangenheit ja so einige große Trainer, zum Beispiel Giovanni Trapattoni, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti. Oder auch Pep Guardiola, seines Zeichens Katalone.
Ich glaube, es heißt Katalane.
Ja. Stimmt, jetzt war ich mir auch gerade unsicher. Ja, Katalane sollte es heißen. Aber aus seinem Heimatland, also Spanien, was ist jetzt für eine scheiß Überleitung? Naja, auf jeden Fall hatte der FC Bayern 7 Spanier in seinen Reihen. Nennen wir mal bitte 6 davon.
Also als Fußballer jetzt?
Ja, also Pep zählt nicht dazu.
Also ich meine, Pep Guardiola wird sich wahrscheinlich auch erstmal beschweren, dass du Spanien als dein Heimatland bezeichnest und eben nicht Katalonien. Ähnlich würde wahrscheinlich Javi oder Javi Martinez reagieren, der ja Baske ist und kein Spanier. Ich weiß jetzt nicht, ob die wirklich Nationalisten sind, das unterstelle ich ihnen nur. Also Martinez ist Nummer 1.
Das ist richtig. Das ist auch der Erste.
Das ist auch der Erste?
Ja.
Oh, shit. Ah, mein Steckenpferd ist ja alles eher vor Javi Martinez. Das nehme ich mal als Marker, um zu sagen, danach habe ich keine Ahnung mehr. 7 Stück? Boah.
Also mein Tipp oder meine Hilfe wäre, dass ich dir von 2 Spielern die Vornamen sage.
Ja, mach mal. Also ich stehe gerade voll auf dem Schlauch.
Also wir haben...
Odriozola?
Ja.
Noch einer? Ey, und der fällt dir ein. Also es sind 5 wirklich super leicht.
Ja, trotzdem, mach nochmal Vornamen.
Okay. Das ist halt jetzt die Frage, wen ich nehme. Einmal, das finde ich ist der schwierigste im Grunde, das ist aber auch der letzte, der gegangen ist. Marc.
Rocker.
Thi, wie man sagt.
Mhm. Thi.
Ja, und dann noch weitere Spanier. Also in den letzten Jahren. Oh. Und du, Jasper, sagst, 5 sind super leicht.
Ich wüsste alle 5. Die anderen beiden, die du genannt hast, wären mir aber nicht direkt eingefallen.
Stefan, ich kann dich ja mal dahingehend informieren, dass es wirklich alle Spieler sind, die du zu 1000% kennst, deren Vita du auch kennst, wo du weißt, wo sie aktuell spielen, wenn sie noch spielen oder wo sie alles schon gespielt haben.
Ja, Pepe Reina im Tor.
Sie.
Ja, aber ich glaube, also ich kann ja jetzt hier nicht eine halbe Stunde sitzen und über Spanier nachdenken.
Also einen Vornamen gebe ich dir jetzt noch.
Mhm.
Xabi.
Alonso, oh mein Gott. Wow. Okay, jetzt fehlt mir noch, wie viel fehlen mir noch? Immer noch 3 oder 2.
es fehlen dir jetzt noch. Einer fehlt dir noch.
Ach, dann sag mal Position. Also ich nehme auch einen halben Punkt und am Ende ist in Ordnung.
Einmal zentrales Mittelfeld oder einmal Linksverteidiger?
Juan Bernat ist der Linksverteidiger.
Ja.
Und zentrales Mittelfeld ist Thiago Alcantara.
Ja, genau. Du kriegst aber,
glaube ich,
trotzdem nur
anders den ausspricht, aber ja.
Ja, aber ging ja dann hinten raus doch noch.
Boah, ja, krass. Ich habe am Anfang echt komplett geblankt. Mir ist gar keiner eingefallen. Wild.
Damit stehst du jetzt bei 1,5 Punkten, wohingegen Jasper 2 Punkte hat und Jasper jetzt wieder dran ist.
Mhm.
In der UEFA-Cup-Saison 2007-2008 setzte sich Bayern München spektakulär gegen Getafe durch, um nur wenig später gegen Zenit St. Petersburg aus dem Wettbewerb zu fliegen. Während das Hinspiel in München noch 1:1 endete, gingen die Bayern eine Woche später in Russland mit 0:4 baden. Ich werde dir nun nach und nach die Rückennummer, die Nationalitäten und die Positionen der Spieler vorlesen, die damals bei Bayern in der Startelf standen. Okay. Du nennst mir dann bitte den kompletten Namen des jeweiligen Spielers.
Mhm.
Das klingt jetzt, glaube ich, sogar komplizierter, als es wirklich ist. Ich beginne einfach mal und dann siehst du ja, wie es funktioniert. Im Tor mit der Nummer 1.
Oliver Kahn.
Richtig. Mit der Nummer 3 in der Innenverteidigung ein Brasilianer.
Lucio.
Neben ihm in der Innenverteidigung mit der 6 ein Argentinier.
Hätte ich auch so gewusst, Martin.
Habe ich mich schon fast versprochen hier. Ja, De Michelis ist richtig. Über dessen Aussprache ich mir übrigens immer noch nicht so ganz im Klaren bin, ob jetzt De Michelis oder De Michelis heißt. Stefan, du als Südamerika-Experte und als Asien-Experte und als Nordamerika-Experte und Afrika-Experte, was sagst du dazu?
Ich würde De Michelis sagen.
Okay. Dann mit der Nummer 7, linkes Mittelfeld aus Frankreich.
Franck Ribéry.
Mit der 9 aus Italien, der Stürmer.
Luca Toni.
Mit der 15 im defensiven Mittelfeld Brasilien.
C. Roberto.
Okay, das kommt alles aus der Pistole geschossen. 17, defensives Mittelfeld aus den Niederlanden.
Marc van Bommel.
Okay, jetzt bitte so landestypisch aussprechen, ja?
Okay.
Nummer 18, ein Stürmer aus Deutschland.
Miro Klose.
Ja, okay. Mit der 21 auf der Rechtsverteidigerposition Deutschland.
Philipp Lahm.
Und Linksverteidiger, ein Deutscher mit der 23.
Linksverteidiger Deutscher mit der 23 war das, jetzt muss ich gerade mal überlegen, 0708 Christian Lell.
Damit hast du leider einen falsch gemacht. Das ist Marcel Jansen.
Ah.
Christian Lell hatte die 30, oder?
Ich weiß nur,
dass... Bei Bayern? Ja.
Ah, okay, krass. Ich weiß nur, dass in der Saison Christian Lell, glaube ich, zum Newcomer der Bundesliga gekürt wurde. Irgendwie so. Also in dem Jahr, gut, da hatte Bayern auch kaum Gegentore und so weiter. Und da hat Lell wirklich, ja, gut gespielt. Und das Jahr danach hat man dann gemerkt, okay, ja, für Europaspitze reicht es jetzt vielleicht doch nicht.
Okay, wow. Ja, für den Fun Fact müsste ich hier eigentlich auch noch einen halben Punkt extra geben. Den letzten löst du jetzt auf jeden Fall mit der 31 im rechten Mittelfeld ein Deutscher.
Ja, wie Xavier Naidoo sagte, die Bastion Schweinsteiger.
Genau. Sebastian Schweinsteiger, ganz richtig. Ja. Hat mir jetzt jemand aus dem Spiegel oder aus dem Stern, ich weiß gar nicht, hat mir jemand ein Foto zugeschickt. Da haben sie, also eine Ausgabe aus dem Jahr 2023, da haben sie wirklich geschrieben, Lukas Podolski und Sebastian Schweinsteiger. Also das zieht sich bis heute, dass die Leute ihn Sebastian Schweinsteiger nennen. Naja. Okay, gut. Wie handhaben wir jetzt diesen einen Fehler? Also ich bin davon ausgegangen, dass eigentlich alles richtig beantwortet werden muss, um einen Punkt zu bekommen.
Ich finde das auch noch einen ganzen Punkt wert. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr gestrampelt als Jasper, deswegen kann mir sehr gerne den ganzen Punkt geben.
Stefan ist immer ein sehr fairer Gegner, muss man sagen. Ja, entscheide du als Quizmaster.
Ja, dann bekommst du den ganzen Punkt. Ich finde auch, dass du das souverän und schnell gemeistert hast. Und dann noch dieser Zusatz-Fun-Fact zu Christian Lell. Das ist ja genau das, was wir hier wollen.
Das war's wert.
So, und ich hatte ja vorhin schon mal erwähnt, dass es noch mal um das Thema gehen wird, Torhüter mal in den Angriff zu stellen. Denn das hat ein Bayern-Trainer, nämlich Felix Magath, mit einem Torhüter gemacht. Und zwar in mehreren Testspielen. Welchen Keeper hat denn Felix Magath da in den Angriff gestellt? Stefan.
Ach ja, woher soll ich das denn wissen? Das Magat war 2005 und 2006 mit Bayern das Double gewonnen. Da war im Bayern-Kader Oliver Kahn, den wird er nicht in den Angriff gestellt haben, weil der stand zwischen den Pfosten. Sven Dreher und Stefan Wessels, kann das sein, dass sie da noch im Kader standen? Naja, und Stefan Wessels, der, den sehe ich da eher noch fußballerisch begabt als Sven Dreher.
Bernd Dreher, bitte. Sven Scheuer und Bernd Dreher.
Ach, scheiße.
Und Bastian Schweinsteiger.
Ja, ja, ja. Frage wäre noch, ob Wessels da nicht schon bei Everton war.
Der hing schon am Kameraset für Jack Wolfskin über einer Klippe. der konnte nicht in der Vorbereitung. Oh.
Ach. Ja, ich würde mal Stefan Wessels vorschlagen. Oder kann ich einen Tipp bekommen? Obwohl, eigentlich kenne ich ja die Torhüter. Ich sage Stefan Wessels.
Du kannst auch einen Tipp bekommen.
Nee, ich sage jetzt keinen mehr.
Okay. Stefan Wessels ist leider falsch.
Der war da auch gar nicht mehr im Kader.
Der war da auch gar nicht mehr da. Du meinst, oder wer richtig gewesen wäre, oder wie du ihn aussprechen würdest, Sven Dreher. also Bernd Dreher ist die richtige Antwort. Der als beschlagener Fußballer galt.
Und wie bist du auf, wusstest du den Fact noch oder bist du darauf gestoßen?
Ja, hab ich nachgelesen, weil ich ja bei den Leverkusen-Spielern war, um meine Traumelf zusammenzubasteln. Mhm. Gut, jetzt kommt Bernd Dreher nicht zwangsläufig aus Osteuropa, muss man dazu sagen. Aber ich habe ihn dann trotzdem mal angeklickt und er hat ja irgendwie eine interessante Karriere hinter sich. War ja lange bei Bayern Ersatzkeeper und davor war er bei Bayer Uerdingen und davor war er bei Bayer Leverkusen. Und ja, in diesem Zuge habe ich mir das angelesen, dass er auch gute Feldspielerqualitäten hatte und Felix Magath die auch erkannt hat. Und wenn dann Not am Mann war, dann hat er ihn auch gerne mal nach vorne gestellt. Sei ihm ja auch gegönnt, dem Sven Dreher.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, der Bernd.
Gut, Jasper, jetzt kannst du Stefan enteilen. Und
Jasper zieht mich ganz schön ab, dieses Spiel, ja.
Ja. Stefan, ja, Jasper kann enteilen, wie gesagt. Und die nächste Frage ist auch mal wieder wie für Jasper gemacht.
Oha.
Es geht um Vornamen.
Tatsächlich, ja, tatsächlich.
Oh nein, oh nee. Oh nee, okay.
Also, Bayerns einziger Mittelfeldleader Stefan Effenberg ist heute glücklich mit Claudia verheiratet, der ehemaligen Frau vom damaligen Bayern-Kollegen Thomas Strunz.
Mhm.
Für Claudia verließ Effe damals seine Ehefrau. Wie hieß denn Stefan Effenbergs Frau mit Vornamen, die er vor Claudia hatte?
Boah.
Das ist gemein.
Ja, das ist super gemein. Also von Olli.
Also ich weiß die Lösung, deswegen finde ich es gemein.
Ah, ja, das ist ja gut, dass ich die Frage dann bekomme, nicht du. oh Mann. Die hier Verena Kehrt von Olli Kahn, die wäre mir noch eingefallen. Auch noch so Zeiten, wo so Frauen in der Bild so als Disco-Luder noch so bezeichnet wurden oder so. Also Olli Kahn mit dem Disco, also
Das fehlt aktuell so ein bisschen, oder? So, dass sich jetzt nochmal irgendein Bayern-Spieler nachts im P1 richtig zuschüttet und danach von einem Bildfotografen abgelichtet wird?
Ob Bayern durchgeatmet hat, als hier dieses Beziehungsdreieck von Hummels, als das bei Dortmund war? Vielleicht haben sie den auch deswegen abgegeben. Die hatten da schon Insights. Ja, komm, der Mats, der geht mal wieder danach Dortmund ins Café Extrablatt. Nee, ich weiß es leider echt nicht. Wenn du es sagst vielleicht, aber bin ich leider wirklich überfragt.
Darf ich lösen?
Aber möchtest du erstmal einen Tipp haben?
Ach so, ja, gerne.
Du hast ja noch die Chance auf 0,5 Punkte zumindest.
Mhm.
Der Tipp lautet wie folgt: Sie heißt so wie die Tennislegenden Hingis und Navratilova mit Vornamen.
Na, das bringt mir als jemand, der sich nur im Fußball auskennt, leider auch nichts. Ja, Hingis kenne ich natürlich, aber der Vorname fällt mir gerade leider auch nicht ein.
Mir fällt jetzt auf, dass ich die Antwort gar nicht wusste. Ich hätte voller Überzeugung gesagt, die hieß auch Claudia.
Perfekt, muss man sich gar keinen neuen Namen merken, Effe. Der hat schön so Claudia Effenberg auf dem Oberarm und sich so gedacht, ja komm, gut, dann praktisch. Okay, dementsprechend, wie hieß die gute Dame denn, Julian?
Okay, gleicher Vorname wie Frau Voss-Tecklenburg.
Komm, es ist 11:30, ich möchte Sportclips gucken.
Okay, dann lasse ich dich mal. Es ist Martina.
Martina, hm, Martina Effenberg.
Macht da nichts Klick?
Oh, ich werde die mal, oh nee, das kommt jetzt auch falsch, wenn ich sage, die werde ich mir hier nach der Podcast-Folge mal angucken. Aber ich würde sagen, der Podcast-Name, der Folgenname ist schon klar, oder? Wollen wir mal Claudia Effenberg bei den DSF-Sportclips nehmen? Mal so richtig Clickbait. Oh, das wäre schon gut. Oder Stefan Effenberg bei DSF-Sportclips. Eins von beiden müssen wir eigentlich nehmen.
So, wir haben jetzt genug gelacht. Jetzt kommen wir zu den ernsteren, nicht so schönen Themen rund um den FC Bayern. Franz Beckenbauers Sohn, der im Jahr 2015 an einem Hirntumor verstorben ist, trainierte zwischen 1999 und seinem Todesjahr verschiedene U-Mannschaften des FC Bayern München und war als Talentscout beim FCB ebenfalls tätig. Wie lautete denn sein Vorname?
Die Frage geht an mich, ja?
Genau.
Ich werde es jetzt einfach mal richtig dumpf. Ich würde sagen, der hieß Franz Junior.
Sagst du das?
Ja, ich habe eh keine Ahnung, ob das kannst mir auch einen Tipp geben, aber es wird auch keine Glocke klingeln, wenn du jetzt auch irgendwas sagst. Ich habe den Namen sicher noch nie gelesen.
Naja, du musst jetzt sagen, ob du den Joker haben willst oder ob das deine Antwort ist.
Ja, ich nehme lieber den Joker.
Ja, okay, das ist doch mal eine Aussage. A. Matthias, B. Lukas, C. Stefan oder D. Alexander.
Okay, das ist aber auch ein Scheiß-Tipp. Ich habe ja wirklich keine Ahnung. Ich sage einfach C.
Und das ist richtig. Also Stefan ist richtig.
Geil. Ja, das wäre ja noch der Tipp gewesen für mich quasi, ne? Aber der wird mit F geschrieben, oder? Das ist doch die übliche Schreibweise.
Auch mit PH, so wie du.
Och, wow. Och, wow.
Ja, das hätte man schon wissen können an deiner Stelle.
Ja. Aber halber Punkt ist drin im Kasten, würde ich sagen.
So sieht's aus.
Der ist aber ganz tief im Kasten, der Punkt. Jasper.
Yes.
Einem bereits verstorbenen Bayern-Präsidenten widmete die ARD 2014 einen Spielfilm. Darin spielt Josef Bierbichler die Hauptrolle. Wie heißt denn der gesuchte Präsident, um den es in diesem Film geht?
Ja.
Ist der schon aus 2014? So alt ist der schon?
Ja, krass, ne? Schon ein paar Tage alt.
Also.
Kommt mir kurz weniger hervor.
Okay, Präsident von Bayern München. Ich denke da gerade an Scherer. Ich muss aber gerade mal überlegen, wie. Gut, ich könnte mir vorstellen, das gibt es ja auch in diesem 11-Fragen-Podcast, in diesen ganzen Folgen, dass da auch erzählt wird von der Schwarzgeldkasse vom FC Bayern und so weiter. Jetzt bin ich aber am Überlegen, sollte der Präsident gewesen sein, wie der denn mit Vornamen hieß. Aber vielleicht ist das auch die falsche Antwortmöglichkeit. Oh, ja, jetzt sind wir wieder hier bei meiner Achillesferse bei den Vornamen. Nee, jetzt habe ich gerade an Franz oder so gedacht, aber das kommt wahrscheinlich von Franz Beckenbauer oder Franz Josef Strauß, den anderen großen Bayern mit dem Vornamen. Ja, hast du irgendeinen Tipp? Kriege ich noch einen?
Also ich kann dir ich kann dir vier Namen vorlesen.
Ja, dann ist das wohl so.
A. Fritz Scherer, B. Kurt Landauer, C. Angelo Knorr oder D. Karl Wild.
Okay, also Karl Wild ist sehr nah an dem Kicker-Chefredakteur angelehnt. Vielleicht hast du den Namen auch, aber vielleicht gab es den auch wirklich. Obwohl, nee, Karl Wild gab es auch. Ah, also magst du den Landauer oder wie hieß der noch gleich einmal?
Also Fritz Scherer, Kurt Landauer, Angelo Knorr oder Karl Wild?
Ja, die Frage ist halt, in welchem Kontext dieser Film, also ja, irgendwie was die Handlung dieses Films ist, weil Bayern ja auch ein Verein war, der sich noch zu Zeiten des Nationalsozialismus auch noch, ja, irgendwie vor seine jüdischstämmigen Mitglieder, Spieler und so weiter gestellt hat. Vielleicht könnte es in dem Kontext sein. Ich würde jetzt aber, weil es meine erste Intuition war, zu Möglichkeit A wählen. Ist vielleicht falsch, aber das war jetzt meine erste Idee.
Das ist leider nicht korrekt. Also deine Annahme war richtig, dass es zu Zeiten beziehungsweise nach dem Zweiten Weltkrieg spielt. Die richtige Antwort ist nämlich Kurt Landauer. Der Film heißt Kurt Landauer, der Präsident. Wie du auch richtig sagtest, hatte jüdische Abstammung und seine Geschwister sind, glaube ich, auch im KZ umgebracht worden. Er selbst wurde aus dem Verein rausgeworfen zu Zeiten des Nationalsozialismus und hat den Verein dann später quasi wieder aufgebaut. War irgendwie auch so eine gar nicht so gut erforschte Story beim FC Bayern und dann haben sich die Fans dieses Themas angenommen und haben das aufgearbeitet und ich glaube, das Stadion heißt auch mittlerweile bei den Fans Stadion am Kurt-Landauer Weg. Also das, die Allianz Arena. Mhm.
Ja, das habe ich schon mal gehört. Also ganz, ganz, ganz dunkel klingelt es da, aber ja, nee, okay. Interessanter Film.
Und die Schickeria machen doch auch jedes Jahr das Kurt-Landauer-Turnier im Sommer, oder? Und sammeln da auch Geld für karikative Zwecke und für die Arbeit gegen Antisemitismus und Antirassismus, oder? Ja.
Ja, genau. Solche Geschichten, also gute Arbeit. Ich glaube, die haben da auch tatsächlich diverse Preise für bekommen. Hier den Julius-Hirsch-Preis gibt es doch zum Beispiel. Den gab es, glaube ich, für diese Erinnerungskultur an Kurt Landauer. Okay, damit bekommt nun Stefan seine letzte Frage. Ich rechne einmal kurz.
Ich glaube, Stefan
durch.
Kann ausgleichen damit.
Ja, ich hätte das Gefühl, ich bin abgeschlagen.
Und damit kann Stefan tatsächlich ausgleichen. Stefan, die Stürmerlegende und der kommende Bayern-Trainer Sandro Wagner kommt gebürtig aus München und absolvierte auch seine ersten Bundesliga-Partien tatsächlich im Trikot der Roten. Danach spielte er für 6 weitere Vereine. Nenne mir bitte 5 davon.
TSG Hoffenheim, Hertha BSC. Oh, da muss ich schon ein bisschen überlegen.
Bisher korrekt?
Ja, bisher korrekt. Sandro Wagner. Ich habe so ein bisschen Bremen im Gefühl. Ich sag mal auch Werder Bremen.
Ist korrekt.
Ja. Und dann muss ich überlegen, waren die anderen Vereine auch alle in Deutschland? Musst du jetzt nicht unbedingt beantworten. Ich denke jedenfalls nur laut. Nee, der hat noch in China gespielt. Aber wo soll ich jetzt wissen, welcher Verein? Naja, kann ich jetzt nicht sagen. Es fehlt noch ein Verein aus Deutschland, oder?
Es fehlen tatsächlich noch 3 Vereine aus Deutschland.
Ah, wow.
Aber du musst mir nur 2 davon nennen.
Ja, und der hat auch nie in China gespielt. Naja, sei mal dahingestellt. Noch 3 Vereine aus Deutschland. Oh ja, früher am Anfang der Karriere, wo ist er denn noch hingewechselt? Ich weiß es echt nicht. Ich glaube nicht Westdeutschland. VfB Stuttgart? Das glaube ich nicht.
Also du musst jetzt mal zu einem Ergebnis kommen. Ja. Wenn du mir noch einen nennst, kriegst du noch einen halben Punkt, ansonsten kriegst du keinen.
MSV Duisburg.
Duisburg ist richtig.
Ja.
Das war die erste Station nach Bayern, meine ich.
Und dann, ja, nee, mir fällt der andere nicht mehr ein. Ich kann jetzt Stuttgart sagen, aber ich weiß, dass es falsch ist.
Ich glaube, ich weiß alle und ich würde gerne lösen gleich.
Ja, dann bitte Jasper, ich glaube, ich würde aufgeben.
Okay, also, auf jeden Fall war er bei Bayern natürlich, bei Bremen, bei Duisburg, bei Darmstadt, bei Hoffenheim.
Ah, Darmstadt, ja.
Und bei klar. Darmstadt hat er auch wirklich, glaube ich, 2 Saisons seine meisten Tore fast geschossen. Da hat er, glaube ich, 2-mal so, plus 10 Tore geschossen, meine ich. Und dann ist er nach München.
Nee, dann ist er nach Hoffenheim und dann
ja,
nach
genau
München.
So, pardon.
Aber dann fehlt immer noch ein Verein, oder Julian?
Ja, es fehlt eine Laie, eine sehr, eine Erfolgsgeschichte quasi, denn er wurde von Werder Bremen in der Saison 2012 oder im Januar 2012 nach Kaiserslautern ausgeliehen, wo er 11 Spiele gemacht hat und dabei 0 Tore erzielt hat. Also sah ja die komplette Karriere eigentlich von ihm aus. Ne? Also bei Werder und bei Lautern und bei Hertha lief es ja gar nicht und dann kam der Wechsel zu Darmstadt und auf einmal lief es dann besser und dann bei Hoffenheim hatte er seine Leistungen bestätigen können und dann ja sogar nochmal der Wechsel zu Bayern und auch da war er ja grundsolide. Ich wollte ursprünglich übrigens erst die Frage stellen, welche Rückennummer er bei Bayern hatte, als er wiederkam.
Die
zuerst
3,
hatte er die 34.
Oder die 4? 3 oder 4?
Ja, fast die 2.
Ah, na gut. Okay.
Daran wärst du auf jeden Fall gescheitert, Jasper. Aber du gehst jetzt trotzdem als Tagessieger hier raus. Ich hätte übrigens auch noch eine Stichfrage gehabt.
Ja, komm.
Insofern ihr Gleichstand gehabt hättet, aber wisst ihr was, ich stelle sie euch trotzdem. Mhm. Einfach, weil es so schön ist. Mhm. Und weil es mal eine ganz andere Frage ist, nämlich eine Wer-bin-ich-Frage.
Oh.
Ich beginne. Mein Vater Helmut, der in München geboren worden ist, spielte bereits in der Bundesliga und machte dort 57 Spiele. Ich selbst komme gebürtig aus Dortmund. Für den ortsansässigen BVB lief ich zwischen 1998 und 2001 auf. Ich spielte aber auch in der Heimatstadt meines Vaters. Bisher habe ich jetzt noch nichts.
Ich glaube, was ist denn, wenn man falsch liegt?
Ja, jeder darf einmal probieren quasi.
Ja, ich hätte nämlich eigentlich gerne, dass die Hörer vielleicht noch mitraten können, weil ich glaube, ich habe schon. Kann ich vielleicht noch ein, zwei Annahmen stellen und du bestätigst die oder verneinst die?
Ja, ich kann ja, ich lese mal einmal jetzt noch einen weiteren Satz vor und dann gucken wir mal. In der deutschen Nationalmannschaft brachte ich es auf 6 Länderspiele, wobei mir mein einziges Tor gegen Malta bei meinem Debüt gelang. Die fand ich jetzt relativ unaussagekräftig, diese.
Ja, schon 1998 beim Debüt unter Berti Vogts. Hätte ich mal getippt.
Ja.
Hat der noch für Kaiserslautern gespielt?
Ja, ich glaube, dann bist du auf der richtigen Fährte. Der nächste Tipp ist, in Schottland wurde ich Meister sowie Pokalsieger. Ein Jahr später wechselte ich nach Deutschland, wo ich mit Michael Lehmann, Thomas Riedel und Timo Wenzel zusammenspielte.
Bin ich immer noch unsicher. War der dann später auch nochmal in verschiedenen Funktionärspositionen bei Bayern tätig?
Ja, damit weißt jetzt auch Stefan, du, wer es ist. Dann lese ich nochmal eben die letzten Punkte vor. In der legendären Trapattoni-Wutrede von 1998 finde auch ich Erwähnung. Trapattoni sagte, letzte Jahre Meister geworden mit Hamann, und dann fiel mein Name. Und 2009 trat ich beim FC Bayern die Nachfolge von Uli Hoeneß an und wurde Sportdirektor beim FCB. Mein Vorname lautet Christian.
Und dazu gibt es auch noch einen witzigen Fun-Fact, dass Uli Hoeneß auch kurzzeitig überlegt hatte, statt Nährlinger Jens Jeremies zu nehmen als sein Nachfolger. Einfach aus dem Grund, weil die zusammen privat gern mal Karten gespielt haben. Also das waren dann die Kriterien bei so einem FC Bayern 2009. Naja.
Ich glaube, so ist Sean dann die damals zum KSC gewechselt, weil der ein guter Buddy war von Klaus Reitmeier und die gerne zusammen Billard gespielt haben. Und dann hat der Klaus Reitmeier gesagt, komm, hol doch mal den Sean Dundee hier in den Verein, dann können wir mehr zocken. Und dann haben die wirklich Sean Dundee geholt.
Und dann wurde er eingebürgert und ist noch bei Liverpool gelandet. Wahnsinn.
Ja.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt.
Und das Leben.
Sowieso.
Und das Leben.
Ja, ich hätte gerade noch was, weil ich den, ich habe den Wikipedia-Artikel hier von Stefan Effenberg noch auf. Aktivitäten nach seiner Karriere. Zwei Sätze muss ich noch mal hier einmal vorlesen. 2009 nahm Effenberg an der ersten Ausgabe von Schlag den Star teil und besiegte seinen Kontrahenten Oliver. In der 25. Folge vom 4. Juli 2015 trat er bei der Sendung erneut an, dieses Mal gegen Daniel Aminati und verlor mit 4:24 Punkten. Uiuiui. Okay.
Das aber Daniel Aminati hat ja auch mal in der Bayern-Jugend gespielt. Also das ist nicht so einfach dann.
Und Giovanni Zarella bei Stuttgart und AS Rom. Aber das, liebe Kinder vor den Hörgeräten, das ist eine andere Geschichte. So, ja, ich glaube, jetzt ist es auch wirklich spät. In 13 Minuten beginnen die Sportclips. Oder haben die immer um halb schon angefangen?
Nee, erst nach 12. Ah. Ist gesetzlich geregelt.
Ah, stimmt. Ja, ich freue mich schon auf die Dialoge.
Hat sich juristisch abgesichert vorher.
Ja, ich freue mich.
Alles geklärt.
Ich freue mich schon auf die Dialoge. Meistens gucke ich es deswegen. Ja, genau.
Was für Dialoge?
Ja, du wirst ja gleich sehen. Wirst ja gleich sehen.
Ja, ihr redet von Dialogen. Ich halte jetzt noch einen kurzen Monolog, denn ich werde jetzt noch einen schönen Kader präsentieren. Ihr dürft mir aber noch kurz helfen, diesen Kader zu finden. Sagt mal eine Zahl, eine Seitenzahl zwischen 80 und 157.
Ich würde mal 150 sagen und verabschiede mich schon mal. Ciao, ciao.
So, hier wird geblättert und geblättert. Und hier stehen keine Seitenzahlen.
Das ist wirklich ein schlechter. Hier. Ich habe noch jetzt einen, das ist wirklich ein schlechter Fromlowitz. Wäre das damit in Ordnung?
Jetzt hast du ja sogar. Oh Gott, jetzt hast du es sogar geschafft, Jasper, stark. Ja. Gut. Und hier bekommt ihr eine Aufstellung, die wir so in dieser Form auch noch nicht hatten. Es ist, es ist auch keine Aufstellung, muss man ehrlicherweise dazu sagen, sondern es ist ja ein Kader. Und zwar der von Eintracht Braunschweig aus der Spielzeit 2005, 2006, als der BTSV in der zweiten Liga war. Im Tor Alexander Kunze und Thorsten Stuckmann. In der Verteidigung Martin Amedick, Marco Grimm, Thorsten Jülich, Costa Rodriguez, Benjamin Siegert, Thorsten Sümnich, Jan Tauer, René Wegner, im Mittelfeld Patrick Bick, Dennis Brinkmann, Alessandro Caruso, Martin Hauswald, Finn Holsing, Thorsten Lieberknecht und im Sturm Nermin Selikovic, Lars Fuchs, Daniel Graf, Dustin Hoyn, Michael Janicki, Ahmed Kuru und Jürgen Rische. Und damit schöne zwei Wochen, macht's gut und drücken wir mal die Daumen, dass es den FC Bayern auch noch in zwei Wochen gibt. Ciao.